Licht ins Dunkle. Dr. Onimus, Teil 2. Wir besprechen heute die Wichtigkeit des Darms in Bezug auf ME, CFS und multisystemische Erkrankungen. Es ist spät, aber das Interview ist cool. Hab viel Spaß. Bis dahin. Ciao.
Lieber Hartmut.
Wir hatten, ich habe letzte Woche ein Interview geführt mit Lena Riebe, ja, was eine sehr, sehr große Resonanz hatte. Und viele Menschen, die das gesehen haben, sich gewünscht haben, dass wir das Thema Long-Covid, Probleme nach der Impfung, Post-Vac, ME-CFS genauer besprechen.
Sorry. Okay, super.
Das war wirklich, das war ein Wunsch, der explizit genannt wurde. Und natürlich komme ich dem nach, ne? Weil wir wollen ja Licht ins Dunkle bringen. Und deshalb war jetzt mein Vorschlag, habe ich gefragt, und wie es denn aussehen würde, ob wir uns mal tatsächlich in Bezug auf, ich sage jetzt einfach mal Long-Covid, meine aber auch Post-Bug, ME-CFS und so weiter, die ganzen Krankheiten, dass wir uns da mal über die Aufgabe des Darms unterhalten. Für mich sowieso mein Lieblingsorgan. Vielleicht wird mal meine Leber mein wichtigstes, aber aber ansonsten finde ich auf jeden Fall den Darm, und da scheint ja auch, bei diesen Krankheitsbildern scheint ja der Darm auf eine Schlüsselrolle einzunehmen.
Ja, wir sehen wahrscheinlich.
Ja?
Das sehen wir schon.
Und was meinst du, also ich kenne es von vielen Krankheitsbildern mit dem Darm, ne? Also die schlimmsten Krankheitsbilder, die ich, klar, wenn man Krebs hat, da ist klar, aber auch bei Bauchspeicheldrüsenentzündung und, war das, kriegst du den Darm nicht in Gang? Kriegst du den Patienten nicht gesund?
Ja, und das, ich sag eigentlich immer, also vielleicht mal vorweg. Also ich habe ja auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ist es nun mal nicht, ne? Aber ich habe doch jetzt, beschäftige mich Thematik mit der Virologe schon seit sehr, sehr langer Zeit.
Mhm.
Und lese auch die Forschungsergebnisse dort. Also man muss dazu sagen, dass das gesamte Thema aber wirklich natürlich mega komplex ist, ne? Wir reden über Krankheiten, ja. Das ist, da geht schon los, wo bringt eine Frage. Ich sage immer lieber Regulationsproblem.
Ja.
Ja, also oder Regulationskrankheit. Ja. Das ist so, warum ist der Darmspieler so eine wichtige Rolle? Weil er im Endeffekt unsere größte Kontaktfläche nach außen ist. Ne? So, das heißt, bei der Lunge merken wir, das ist auch eine sehr große Kontaktfläche nach außen.
Ne? Ja.
Da merken wir es relativ schnell. Also wenn dort, das hast du ja in einem anderen Interview auch schön gesagt, es gibt ja unterschiedliche Störungen, die zum Beispiel Lungenfunktion haben, ja, kann. Also Perfusionsstörungen hauptsächlich bei Long-Covid, ME-CFS. Ne? Die können sich da natürlich äußern. Und beim Darm sind die so ein bisschen, also häufig nicht so richtig spürbar.
Ja.
Ne? Das sind so Sachen, die man als normal abtut. Ne? Aber das erste Mal, was man vielleicht erkennen sollte, ist, dass also was da eigentlich geleistet wird. Also wir haben einen Dünndarm, da werden im Endeffekt die Nährstoffe aufgenommen. Körper. Das, also, ist ein ganz kompliziertes System. Ne? Und das läuft, natürlich muss der Körper oder quasi die, ja, wer entscheidet das jetzt, was kommt rein und was nicht?
Ja, ja, ja. Riesenproblem.
Das ist ein Riesenproblem, ja. Da gibt es natürlich unglaublich viele Transportproteine und ich sag mal Türöffner, die jetzt bestimmte Substanzklassen halt reinlassen und andere eben nicht. Ne?
Ja.
Das ist ja, findet ja alles statt auf einer ganz, ganz dünnen Zellwand. Ne?
Ja.
Das ist das Darmepithel. Ist ein einlagiges Epithel, ne? Das heißt, dass dahinter ist dann Blut und Lymphe, ne? Und Interstitium. Das heißt also, das ist ganz, 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 ganz dünn. Und wie wird das überhaupt dicht gehalten, dass man sagen kann, okay, ich kann das entscheiden. Das läuft über Schleime im Endeffekt, ne? So. Das heißt, und diese Schleime werden aufrechterhalten im Dünndarm jetzt nicht, ne? Aber so ein Dickdarm von unserem Darmmikrobiom. So, das ist also irgendwie ist das Darmmikrobiom, spielt das eine sehr, sehr große Rolle bei diesen Patienten, das wissen wir.
Ja.
Warum ist das so? Weil das Darmmikrobiom hat eigentlich, also es gibt ja, das kannst du vielleicht am besten mal erklären, wo ist denn jetzt die Grenze zwischen Dünndarm und Dickdarm?
Also, wo die anatomisch ist.
Ja, genannt.
Der Ileozäkalklappe.
Und wie sieht das aus? Das ist eine Klappe, ne?
Ja.
So, das ist eine Klappe.
Ja.
So, das heißt, und diese Klappe verschließt das richtig?
Ist muskelgesteuert und geht ja auch in die andere Richtung wieder. Ne? Es gibt ja auch Krankheiten, wo man dann bei Krebserkrankungen den Kot abbricht.
Genau. So. Also wenn wir uns das quasi jetzt mal ganz rein mechanisch herausstellen, das ist immer mein gibt es also quasi dort wirklich mal definitiv zwei unterschiedliche Bereiche, am Ende vom Dünndarm und den Anfang vom Dickdarm.
Ja.
Und ich sag mal, nach der Klappe sollte es halt besiedelt sein, weil da sind halt, und da ist unser Darmmikrobiom, dass man sich das mal und dann wurde eben nicht, ne? So, das heißt, deswegen ist das ja alles so kompliziert, ne? Also wir haben es an der Vermischung erstmal natürlich von einer unglaublich variantenreichen Biochemie, ja, die jetzt quasi also in diesem Darmmikrobiom außerhalb unserer Zellen, also auf unserer Körperaußenseite stattfindet, ja, dann haben wir da eine mechanische Sperre, die kann funktionieren oder eben auch nicht.
Absolut.
Ja. Und das heißt, also das könnte ich mir zum Beispiel sehr, sehr gut vorstellen, dass das Probleme macht, ja. Wenn die
und wir brauchen Nährstoffe, um das Mikrobiom zu ernähren, die vorher im Dünndarm nicht weggenommen werden. So ist es. Also unverdauliche, sogenannte Präbiotika, Ballaststoffe und die man immer so ein bisschen belächelt hat, weil die so oft in der Werbung kamen, ne? Weil viele ihre Cerealien dadurch verkauft haben. So, aber nur weil die so ein bisschen missbraucht wurden, sind sie ja nicht unwichtig, sondern die wurden ja missbraucht, weil sie wichtig sind. Und wir dürfen nicht vergessen, ich merke das ganz häufig in Gesprächen, dass so die Anatomie, man geht da nicht irgendwie zur Bushaltestelle und überlegt sich die Anatomie von Menschen. So, danach muss es ja auch nochmal, es gibt ja Medikamente, Naloxon zum Beispiel, die werden vom Darm in der Leber direkt wieder aussortiert.
Okay.
Es gibt dann den enterohepatischen Kreislauf. Das ist ein riesenkomplexes Ding. Das heißt, die Leber nimmt das alles auf, muss ja nochmal sortieren. Das ist ja ein Ausscheidungsorgan, die Leber. Ja? So, liebe Grüße an die anonymen Alkoholiker. Und auf der anderen Seite auch ein Versorgungsorgan und ein Herstellungsorgan. Komplexes Ding. Vielleicht ist es doch mein Lieblingsorgan. Was also Sachen ausscheidet im Körper, die raus müssen, aber auch wieder aufnimmt, die kleinen Salze, um überhaupt die Verdauung gewährleisten zu können. Die gehen also so einen Kreislauf. Bisschen komplizierter, aber einfach erklärt ist es so. Dann sagst du die anderen Sachen, die gehen jetzt in den großen Blutkreislauf, damit sie sich im ganzen Körper die Nährstoffe, damit sie sich im ganzen Körper verteilen. Und andere Sachen kommen einfach mal weg. So ist es. So. Und dann sagen sie, und dann baut es noch ein paar Sachen für uns. Also, das heißt, dieser komplexe unsere Außengrenze, der Darm, da hat gut zu tun.
Ja, und es ist gefährlich da. Wir wollen jetzt also versuchen, Verständnis zu bekommen, warum der Darm eine so wichtige Rolle spielt bei, ich sag mal, Erschöpfungssymptomatik und ich sag mal, ich gehe so Knieschmerzen, also das kann Kopfschmerzen, Dizziness, ja.
Ja.
Warum ist das so? Also das heißt, was wir gelernt haben, ist, dass der Lärm eine Trennung macht von außen und innen. Und über verschiedenste, normalerweise physiologisch, also normal laufende Stoffwechsel, wenn ich bei mir alles gesund ist, habe ich auch keine Probleme. Ja? Obwohl ich natürlich Unterstützung bekomme von meinem großen Darmmikrobiom, was aber klar getrennt ist, nach meinem Dünndarmbereich. Ne? Also was passiert im Dickdarm eigentlich noch? Da wird ja Wasser aufgenommen. Wieder.
Ja, eingedickt.
Ja, ne? Eingedickt, also wird also Wasser resorbiert.
Ganz genau.
Damit wir sonst, der Dünndarminhalt ist normalerweise sehr, sehr flüssig. Das ist also wie Wasser, schon kann man schon was sagen. Ne? Ja.
Melioration.
Ja. Und wenn wir alle inkontinent, weil wir das nicht halten können würden. Ne?
Ja.
Also der Körper resorbiert jetzt Wasser. Zurück. Was macht der Dickdarm noch?
Transport.
Der Transport,
natürlich, ja. Immunkompetenz.
Genau. Ja.
Und?
Fermentation natürlich auch.
Und Fermentation natürlich, Umwandlung.
Genau, also das macht sich da mal nicht der Körper, ja, sondern das macht dann nur Darmmikrobiom.
Ja.
Ne? So. Dieses Darmmikrobiom ist also
blockiert. Aber ist normal, wenn ich Sauerkraut mache, machen es auch Bakterien. Hm.
Ja, klar.
Das ist Bakteriensache.
Das ist gleich.
Ehrensache, Bakteriensache.
Ja, also, und da gibt es ja nicht nur einen Fermentationsprozess, sondern viele Fermentationsprozesse. Der für uns als Menschen interessanteste Fermentationsprozess ist der von Zucker zu Alkohol.
Ja.
Aber es gibt natürlich andere Fermentationsprozesse.
Gibt es auch noch.
Ja. Und das heißt aber, dort im Dickdarm werden dann keine Nährstoffe mehr aufgenommen. Ne?
Nein,
das ist der Plan. Also so funktioniert das.
Ja.
Und so funktioniert es physiologisch. Und da kann ganz viel passieren. Und zwar, wie kann man sich das vorstellen? Ja? Jetzt, ich habe ja gesagt, die Darmschleimhaut ist ja im Endeffekt zwar sehr groß und auch ganz, ganz dünn.
Ja.
Ja, das ist im Endeffekt nur eine Zelllage, die das da abgrenzt. Ne? Und sie wird geschützt, ne, durch eine, ich habe gesagt, Darmschleimhaut, ne, durch sogenannte Mucine. Ne? Also das, es gibt dort Darmschleimhautzellen, ja, die eben Schleim produzieren. Das, was ist ein Schleim? Ja, was ist Schleim? Schleim ist im Endeffekt eine das sind, es gibt ja verschiedene Schleime im Körper, die wir haben. Also zum Beispiel der Lungen, unser Lungengewebe ist auch, haben natürlich auch Mucine. Dann sind sogar unsere Erythrozyten und fast alle Körperzellen, ja, sind mit so einer, ich sag mal, Glykan, Proteoglykan-Netz.
Immer eine Schutzfunktion?
Die haben immer eine Schutzfunktion.
Das Endothel in den Blutgefäßen, wenn das kaputt geht, gibt es Infarkte.
Richtig, ja. Und zum Beispiel bei den Erythrozyten, das ist ja eins meiner Lieblingsthemen, ist das ja, hat das ja eine elektrostatische Aufladung. Ne? Also das ist jetzt nicht geladen, ja, aber es hat, kommt zu einer kleinen Ladungsverschiebung. Und dadurch, das wird durch diese Linsäuren hervorgerufen, dieser Ladungsunterschied. Ja? Und der führte dazu, dass die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, sich schon abstoßen. Ne?
Das ist also polarer Schleim.
Im Endeffekt ja.
Ja? Aber Wasser ist ja auch polar.
Genau. Ja, und das, aber jetzt, das, und
zwar, polar müssen wir kurz erklären.
Ja.
Polar ist
plus minus.
Ganz genau. So. Mit plus minus oder plus plus zwei. Was soll ich das so, ne? Ja, dass es dann schon eine Seite gibt, die ein bisschen mehr Plus und eine Seite ist ein bisschen mehr Minus,
ja,
obwohl es insgesamt kein elektrisches Teilchen ist.
Genau.
Und
es ist nicht geladen, sondern
so, ja. Dadurch können wir kochen.
So, genau. Ja, sonst
dadurch können wir kochen, dadurch können wir Brühen machen,
ja,
weil das Wasser zusammen mit dem Salz dann noch meistens die den Flavor oder den Taste, also den Geschmack und den aus Essen rausbringen, das auch einbringen. Und das und, ist eine der Grundlagen unseres Lebens.
So ist es. Ne?
Ja.
Und also was hat jetzt eine mit dem anderen zu tun? Und davon versuchen, das davon wahrscheinlich ist so ein Weg geändert. Das ist ein langer Weg, aber wir können ja versuchen zu gehen. Ne? Jetzt ist das so, dass die, und was ist jetzt vielleicht, wollen wir über SARS-CoV-2 auch sprechen oder an der Stelle nicht? Weil es hat natürlich eine Relevanz.
Du bist mein Gast.
Ja. Wir machen das vielleicht später.
Okay. Ne?
Es gibt ja nun auch die Möglichkeit, dass dort etwas ins Ungleichgewicht gerät.
Ja. Ne?
So, das heißt also, wie kommt so ein Ungleichgewicht zustande? Ja? Ein Ungleichgewicht kommt zustande, indem ich zum Beispiel Medikamente nehme, mich schlecht ernähre.
Ja.
Ja, das ist eigentlich das Hauptsächliche.
Konservierungsstoffe.
Und dass mein Körper zu wenig Schutz hat gegen, ich sag mal, oxidative Schäden. Was haben jetzt oxidative Schäden damit zu tun? Eigentlich erstmal macht das keinen Sinn. Ja? Nun ist das so, dass wir das Darmmikrobiom, von dem erstmal alles ausgeht,
mhm,
dass wir uns das nicht als Suppe vorstellen dürfen, sondern das hat eine Ordnung. Ne? Also es gibt dort Tausende, ja, von Bakterienarten, unterschiedlich. Davon sind ganz, ganz viele schon bekannt, aber vermutlich auch nicht alle.
Ne?
Und aber man kann, also es sind, glaube ich, über 2000 oder 3000 Darmbakterien beschrieben, also mit Namen und eine Papo, ja.
Je mehr Industrienahrung man isst, je weniger verschiedene hat man.
Genau,
ja.
Und da haben wir folgende Situation, dass die quasi, also nicht alle irgendwie als Suppe rumschwimmen und da frei rumschwimmen, sondern einige sind mehr an der Schleimhaut dran und einige sind mehr in den, im Zentrum dann, ich sage mal, im Kot. Ne?
Ja.
Und das heißt, und das ist ganz wichtig, das zu verstehen, weil was bedeutet jetzt für die sozusagen schleimhautnahen Bakterien? Und die spielen bei diesen Erschöpfungskrankheiten, zumindest ist meine Überzeugung, die entscheidende Rolle. Ne?
Okay.
Das heißt, die, also wo ist deren Lebensraum? Deren Lebensraum ist, die fressen erstmal die Mucine, also quasi den Schleim, das ist deren Nahrungsmittel. Ja? So, das heißt, das sind also quasi extrem oxidationsempfindliche Bakterienstämme. Das heißt, die können das überhaupt nicht ab. Also quasi, wenn man die
Kultur... Sind da wie unempfindlich, muss man erklären?
Ja, es ist ganz einfach. Und zwar normalerweise so hat man das ja ganz früher gemacht. Man hat den Darminhalt genommen, also eine Kotprobe genommen, ja, und hat die jetzt auf einer Petrischale ausgestrichen, auf dem Nährboden, wo die glücklich sind, ne? Und da hat man geguckt, was wächst da, hat versucht, das zu bestimmen.
Ja.
So, und mit verschiedener Methodik. Und das sind zum Beispiel solche Bakterienarten, die jetzt auf so einer Petrischale gar nicht überleben.
Weil da Luft ist.
Weil da Luft. Ne, die, also die extrem
stört bei Luft.
Die, genau. So.
Ja.
Nun ist quasi Oxidation, Reduktion. Das heißt, hat nicht immer was mit Sauerstoff zu tun, ja? Sondern Oxidation und Reduktion hat eigentlich was mit Elektronenübertragung zu tun. Also im chemischen Sinne. Aber es ist sehr, sehr häufig, ne, dass wir sagen, okay, deswegen wird ein Apfel, ne, wenn wir ihn anschneiden, ne, an der Luft wird er braun. Ja? Wenn ich den gleichen Apfel jetzt in eine Vakuumschale, in einen Vakuumcontainer tun würde, wo er keine Luft drin ist, ne, oder mit Stickstoff begasen würde, dann wird er nicht braun.
Weil die Bakterien dann überleben?
Nein, das liegt jetzt daran, weil auch die Apfelzelle,
ja.
Die Apfelfruchtzelle selbst auch oxidationsempfindlich.
Oh, Nikotinsäure. Und die stirbt dann?
Die stirbt
dann. Also die Außenseite stirbt, wenn Luft drankommt.
Ganz genau. Ne? Und das sehen wir als im Endeffekt, was wir da sehen, ist eine Apfelzellen-Nekrose.
Okay.
Ja, genau. Also die bräunliche Verfärbung.
Mhm.
Und da gibt natürlich auch noch andere Effekte, der hat der Luft.
Ja,
aber das ist, also wenn wir das jetzt verstanden haben, dass es da quasi spezielle Fraktionen gibt, ja, und dann fragen wir, ich mal, warum lässt der Körper diese Ansiedelung erstmal zu? Ja? Also warum wird das nicht gegen angegangen, in Anführungsstrichen? Ne? Weil die eine ganz wichtige Funktion haben. Also das heißt, wenn der Schleim, ja, das sind ja Proteoglykane im Endeffekt, die dort angefressen werden, als Nahrung verwendet werden,
ja.
Ne? Da muss natürlich die Schleimhautzelle neuen Schleim nachbilden. Ja, das heißt, immer frisch, ja. Das heißt, also was würde sonst passieren mit dem Schleim? Er würde quasi, wenn er nicht abgefordert wird, ne, wird nicht mehr genug nachproduziert.
Okay.
Ja. So, und dadurch verändert sich natürlich so eine Grenzfläche physikalisch. Ja, also sie bekommt eine andere Struktur. Es wird dann unflexibler mit einem P-Pator. Ja. So. Das heißt, irgendwann, ja, wird es dort zu einem Aufreißen kommen oder quasi zu einer kleinen Entzündungsreaktion.
Ja.
Diese kleine Entzündungsreaktion führt dazu, dass sich die Zellen, die eigentlich normalerweise schließen sollten, aneinander liegen sollen, sich so ein bisschen öffnen. So. Das heißt, also wir kriegen also quasi einen kleinen Kanal rein. Können jetzt keine Bakterien reinkommen. Also so groß sind die Kanäle nicht, aber zumindest mal so kleinere Fragmente. Also Dreckstoffe, sagen wir es mal so,
ja,
die eigentlich gar nicht reingehören. Das macht natürlich eine Entzündung. Das Immunsystem sieht das, geht gegen diese Entzündung an und macht dort eine Entzündungsreaktion erstmal auf einer ganz kleinen Ebene.
An dieser Stelle versucht der Körper zu heilen.
Richtig.
Erstmal muss man immer heilen. Eine Entzündungsreaktion ist immer der Versuch einer Heilung, ja, die schief geht manchmal.
Aber also, das Problem ist, der Ort ist so blöd.
Genau. Ja,
weil er macht jetzt normalerweise kommen wir ein bisschen Histamin mit rein, ja. So, und dann, um das aufzulockern, damit die Immunzellen da durchkommen, ne? Also quasi, damit werden die Zellen ein bisschen aufgelockert durch Histamin, ne? Und dass die besser rankommen und die Durchblutung da auch erhöht wird. So, ja. Jetzt haben wir wieder das Problem, ja. Das heißt, wenn wir jetzt die Zellen weiter lockern, habe ich unter Umständen die nächsten Eintrittsworte. Und das kann dann ein kaskadierender Prozess sein.
Ja. Ne?
So, und jetzt haben wir ganz, ganz viele Einflussfaktoren, die das quasi mit beeinflussen. Und der wichtigste Einflussfaktor jetzt in Bezug auf SARS-CoV-2 ist das unglückliche Vorhandensein des AC2-Rezeptors auf der Darmschleimhaut. Ne? Und das ist ja die Frage.
Den AC2-Rezeptor müssen wir erklären. Das ist der Acetylcholin-Rezeptor. Und es gibt ein System im Körper, was wir kennen. Also viele nehmen Tabletten, Blutdrucktabletten, die dieses System beeinflussen.
Angiotensin 2 Converting Enzyme.
Ganz genau. In der Lunge normalerweise.
Ja.
Also antwortet eben auch.
Acetylcholin hat das Medium Angiotensin. Ne?
Ja.
So. Das heißt, was ist die eigentliche physiologische Aufgabe? Halt nicht leere Aufgabe, aber jetzt mal die normale physiologische Aufgabe vom ACE2-Rezeptor, ja, ist, er bindet Angiotensin 2 und wandelt es um in Angiotensin 1. So, das heißt, um das jetzt mal, es gibt ja diesen RAAS-Kreislauf, also quasi
Angiotensinogen.
Genau. Ja, so, und da gibt es, ich sag mal so, das ist natürlich jetzt vereinfacht dargestellt, ich sag mal, den gut, das gute Angiotensin 1 und das böse Angiotensin 2. Ja? Das gute Angiotensin 1 ist vasodilatant, also ist quasi gefäßerweiternd, ja, und entzündungshemmend, während Blutdruck senkend. Ne? Und das Angiotensin 2 ist genau das Gegenteil, also fördert Entzündungen und führt zur Verengung des Gefäßsystems und eben auch zur Steigerung des Blutdrucks. Das ist relativ kompliziert gemacht vom Körper. Mhm. Und es gibt normalerweise, es gibt mehrere verschiedene Möglichkeiten, wie der Körper Angiotensin 1 bilden kann. Es gibt aber nur einen Ausweg wieder raus, aus dem Angiotensin 2 zurück in das Angiotensin 1, und das ist der ACE2-Rezeptor. Ne? So, jetzt ist natürlich die Frage, warum hat der Körper das? Ja, an der Darmschleimhaut. So, das ist gar nicht so einfach zu erklären, ja, weil die Darmschleimhaut spielt natürlich in diesem Regelungskreis, hat natürlich auch das Interesse daran, dass Angiotensin 2, also das den inflammatorischen Part, auch mal wieder abbremsen zu können. Aber es gibt noch was ganz, ganz Wichtiges. Es gibt nämlich der Angiotensin, der AC2-Rezeptor kann nämlich es wird nämlich benötigt, um Tryptophan zu transportieren.
Aha, was ist Tryptophan?
Tryptophan ist eine Aminosäure.
Eine Aminosäure, und was macht die?
Nein, also es ist erstmal eine Aminosäure, ne? Aber also die macht natürlich ganz vieles. Also in allen unseren Proteinen ist auch immer mal Tryptophan mit dabei. Mhm. Aber sie hat einen speziellen Weg, nämlich sie bildet Serotonin.
Aha.
Ne? Also aus quasi im Endeffekt, das ist jetzt wirklich verkürzt, aber aus Tryptophan kann ich Serotonin. Es ist aber ist kein Automatismus. Also es wurde am Anfang, oder viele denken, nehme ich halt tryptophanreiche Nahrung und tut mir das gut, habe ich mehr Serotonin, weil Serotonin ist ja unser Glückshormon, in Anführungsstrichen. Also so einfach ist es leider nicht. Ja? Aber die Aufnahme geht über den AC2-Rezeptor.
Aha, okay.
So, jetzt haben wir die Situation, also über einen Komplex, den der AC2-Rezeptor bildet, sagen das mal so.
Ja, ne?
Jetzt haben wir, das läuft ja eigentlich auch im Dünndarm ab. Ne? So, jetzt haben wir dann AC2-Rezeptor und wir haben aber eine mögliche Andockstelle auch für unser Coronavirus.
Ja.
Ne? So, das heißt, und
jetzt schließt sich der Kreis.
Jetzt schließt sich der Kreis, ja. Das heißt, und so ein Coronavirus kann dort natürlich an der Darmschleimhautzelle auch kann replizieren, das tut es auch. Ne? Also alles das, was nach außen abgeht an Virus, ne, ist völlig verloren. Ja, ja, aber kann natürlich unter Umständen auch, wenn das quasi in den Nahrungsball, ich sage mal, weitergeht, ja, auch eine Etage tiefer gehen, ja, also in den Dickdarm.
Ja.
Und da haben wir ähnliche Situation mit dem AC2-Rezeptor, der ist dann nämlich auch. Mhm. Ja, da haben wir jetzt mit dem Tryptophan, haben wir nicht mehr so unser Ding, ja. Aber dort kann es natürlich auch zu einer Coronavirus-Infektion der Darmschleimhaut, Dickdarmzellen kommen. Ne? So, und das, was natürlich dann wieder eine Mikroentzündung auslöst. Dann ist das Problem, jetzt haben wir so eine Zelle, die dort quasi jetzt anfängt, Virus zu produzieren, und die liegt jetzt direkt neben einer anderen Zelle. Das ist ja quasi ein Epithel.
Ja.
Ne? Also quasi ein Zellrasen. Ja? Das heißt, ich habe diesen Sprung von der einen zur anderen Zelle, das heißt, die weitere Reaktion an, deswegen sind die Coronaviren so stark, ja?
Mhm.
weil sie keine weiten Wege abgehen, weil sie sehr, sehr leicht reinkommen in die Zelle durch ihre Fusionsmaschine, die sie haben.
Ja, ne? Okay.
So, und also alles kann jetzt durcheinander gekommen, ja? Und wie können wir das nachweisen? Also das sind natürlich ganz viele Wege, das nachzuweisen, aber wir empfehlen das ja, oder ich empfehle das immer, also erstmal bei allen Patienten oder Betroffenen, die davon betroffen sind, sollten ihr Darmmikrobiom kennen. Ja, weil aus diesem Darmmikrobiom ist wie ein Spiegel. Ja? Und ist es eigentlich fast immer der Fall, ja, dass Patienten mit Erschöpfungssymptomatik, vielleicht auch gar nicht, muss auch nicht immer was mit Corona zu tun haben, aber hat häufig eine Relation dazu, ne?
Mhm.
Da sieht man es am besten, die schleimhautnahen Bakterien, ja, das ist hauptsächlich Akkermansia muniziphila, um das mal gesagt zu haben, dass deren Fraktionen sterben. Ja, das heißt, denen wird die Lebensgrundlage entzogen. Ja?
Wodurch nochmal?
Naja, das ist Wechselspiel. Das heißt, das Wechselspiel ist jetzt so, sie fordern Muzin ab. Mhm. Also wenn alles gut ist, ja, dann macht der Körper Schleim, das wird gefressen und die werden gepäppelt und es ist Ruhe dort, wo es ist. Wenn ich jetzt eine Entzündungsreaktion habe.
Und sie verhindern, dass andere schlechte Bakterien wachsen, weil sie ja selber da sind.
Genau, bedecken das auch nur. Genau. Bei einer Entzündungsreaktion, wenn wir jetzt gesagt haben, es gibt da verschiedene Arten von Entzündungsreaktionen. Zum Beispiel das Einfachste ist, kann man sofort verstehen, ja. Wie kommt es in eine Entzündungsreaktion rein? Es muss nicht unbedingt mechanisch jetzt kaputt gemacht werden, sondern wir haben zum Beispiel einen viralen Angriff. So, ich bekomme jetzt ein Virus. So, diese Zelle, die jetzt Virus produziert, wird kaputt gehen. Ja, irgendwann. Ja? Das Immunsystem wird auf jeden Fall früher oder später auf den Plan gerufen werden und da ist was los.
Ja.
Und das macht jetzt keine Entzündungsreaktion. Was heißt denn eigentlich Entzündungsreaktion? Jetzt, wenn da T-Zellen ankommen, ja? Oder auch Makrophagen und die arbeiten mit solchen sogenannten biologischen Kampfstoffen. Ja, die machen das jetzt kaputt oder räumen das auf. Ja?
Oder Essens.
Oder Essens. Ne? Und das sind häufig oxidative Verbindungen. Ja? Das heißt, die jetzt quasi den Lebensraum, also da hat dann quasi so ein schleimhartnahes Bakterium wie die Akkermansia, hat die keine Chance. Ja? Das heißt, also die geht sofort ein, weil die so empfindlich sind.
Ja.
Ja? Okay. So, das heißt, die dünnt dann aus. Ja. Das heißt, dadurch verändert sich die Struktur der Darmschleimhaut erstmal im Mikrobereich und dann kann man sich das vorstellen, es wird dann immer größer und immer größer.
Ja.
Ne? Wenn das nicht gestoppt wird. Deswegen müssen wir oder sollten wir bei solchen Patienten also erstmal schauen, wie ist denn der Entzündungsstatus überhaupt, ja? Und kann ich das immer merken? Weil heute stellen wir fest, dass die Patienten oder auch ganz normale, ich sag mal, besorgte Bürger, die sowas machen, davon gar nichts mitbekommen. Ja, das heißt, die haben dann auffällige Werte in ihrem Darm, quasi in ihren Stuhltests. Also, was sind auffällige Werte, wenn zum Beispiel bestimmte Marker hochgehen oder bestimmte Marker runtergehen oder komisch aussehen, wenn wir dann im Blut noch nachschauen und sagen, okay, lass uns doch mal anschauen, wie sieht überhaupt deine allgemeine Entzündungsbereitschaft aus? Da gibt es so ein paar, wo man das ein bisschen abschätzen kann, dann passt das plötzlich super zusammen. Ja? Und das ist die Frage jetzt, wie gehen wir mit solchen Patienten um? Also behandeln wir die jetzt erstmal intern, ja? Oder extern? Ja? Und da ist halt der für mich wichtigste Ansatz, dass es darum gehen sollte, den Darm auf jeden Fall als allererstes zu machen. Das ist unsere größte Oberfläche, dass wir da Ruhe reinbekommen.
Ja.
Ja? Wie machen wir das? Ja.
Und zwar. Man darf nur mal kurz für die Zuhörer, der Darm hat also nicht nur die Schlüsselrolle, die wir gerade besprechen bei Long-Covid, ME/CFS, was wir gerade machen, sondern diese Schlüsselrolle hat er zum Beispiel auch bei seelischen Erkrankungen.
Ja. So. Aber kann man
es gibt eine eigene Verbindung?
Kann man jetzt erklären?
Ja.
Ne? Kann man jetzt erklären? Also und zwar, du hattest mich immer mal gefragt, rutschen da geht's irgendwelche Bakterien rein?
Nein.
Mhm. Ne? Das tun sie nicht. Ja? Also wenn Bakterien reinrutschen, dann haben wir ein großes Problem.
Ja.
Da haben wir eine Sepsis.
Ja, eine Sepsis, genau. Das Gleiche wie da in den Blutgefäßen. Deshalb sind die Patienten, die eine Sepsis haben, immer so aufgedunsen.
Also es sind quasi, das sind in der Regel kleine Proteinketten,
mhm.
Die nicht richtig abverdaut sind. Ja? Das ist auch normal,
ja?
Die jetzt quasi in unserem Blutkreislauf oder in unsere Lymphe kommen. Ja? Und jetzt verteilt werden
ja.
Im Körper. So. Und dort zum Beispiel Entzündungen verursachen, wo das Immunsystem vielleicht schlecht hinkommt. Ein typisches Beispiel ist ein Gelenk. Ja, also das heißt, da kommt jetzt eine Proteinverbindung hin, die ist vielleicht immunologisch auffällig. Das heißt, fällt dem Körper auf. Was ist denn das? Ja. Und dann macht er eine Entzündung.
Genau, okay, mal gucken. Mach ich Teile.
Richtig. Ja. Und das heißt also diffuse Gelenkschmerzen sind ein typisches Beispiel, ja, für und die unter Umständen aus einer Darmbarrierestörung
stammen. Ja.
Und das ist erstmal schwer nachzuvollziehen, weil die Patienten oder die Menschen kennen diesen Link nicht dazu. Was hat denn das damit zu tun? Ich habe doch keine Probleme, wenn ich auf Klo gehe.
Genau. Also es hängt scheinbar nicht zusammen.
Genau.
Und es gibt immer die einfachen Erklärungen, wenn man jemanden fragt, dann ist es eben Abnutzung.
Ja, genau.
Dann ist das halt Abnutzung.
Ja.
So, ne?
Und aber da kann ich die Leute beruhigen. Also
und bei der Depression kommt ja auch keiner auf die Idee, nach Entzündung zu gucken.
Ja, das ist auch was ich sehr gerne sage. Also unser Körper ist eigentlich dafür konzipiert, also das ist, kann man jetzt auch nicht im Allgemeinen sagen, aber so 150 Jahre, 200 Jahre erstmal durchzuhalten. Ja?
Mhm.
Der Rest, den wir ihm nehmen, ja, das sind wir selber.
Ja,
ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel, ich sag mal, und da gibt es ja so ein paar allgemeine Ernährungstipps, ja, die man auch so einhalten kann, also keine raffinierten Speiseöle, also Sonnenblumenöl, Rapsöl, Distelöl und Maiskeimöl, ja, sind das jetzt böse Öle? Eigentlich sind das keine bösen Öle, ne? Aber die müssen ja bearbeitet werden, bevor die quasi zum Verzehr geeignet sind. Also wenn ich jetzt ein Sonnenblumenöl aus der Sonnenblumenkern jetzt extrahiere, ne, kann ich das einen Tag stehen lassen, dann ist das ranzig. Ja? Also ich muss das behandeln, dieses Öl, damit ich es überhaupt genießen kann, ja, weil es wird dann bitter. Ja? Also wird das schmeckt dann wie ranziges Fett.
Ja, ja, okay.
Und dieser Behandlungsprozess ist das Problem. Ja? So, und das erzeugt im Endeffekt ein inflammationsförderndes Milieu. Ja? Und das heißt, dazu kommt natürlich immer Omega-3-Öl, das ist auch mein Lieblingsthema, und Vitamin D3, das muss alles ausreichend
behandeln werden, damit das nicht abrippen.
Ganz genau, ganz, ganz wichtig. So. Und wo war ich jetzt einfach, was wollte ich eigentlich sagen?
Wir hatten den Zusammenhang der Wichtigkeit, dass man seinen Darm in den Griff bekommt.
Ja.
Sowohl für Long-Covid,
ja.
Post-Vac oder so, als Schlüsselorgan. Ich hatte dann eingeworfen, dass der Darm auch für zum Beispiel Depressionen, es gibt also eine eigene Wegestrecke vom Darm in die Lunge, es gibt eine eigene Wegestrecke vom Darm in das Gehirn.
Ja.
Und dass das auch oft Entzündungen sind, die vom sich gegenseitig bedingen, ja.
So ist es.
Und der Darm hat sehr viele Nervenzellen und hat somit einen Einfluss auf unser Wohlbefinden, nicht nur körperlich, sondern auch geistig.
Ja.
Man kann es also gar nicht mehr so trennen. So, früher hat man immer so, das heißt jetzt nicht, dass jeder, der doof ist, einfach nur Bauchschmerzen hat. So, aber es bedingt sich extrem in allen und die Wichtigkeit, also wenn ich jetzt sage, ich habe Trennung und Covid oder so, ist trotzdem wichtig, gut zu essen.
Was ich ja gerne nutzen würde, ist das Thema Vorsorge, weil wir haben ja nun auch durch die Arbeit, die wir jetzt auch gemeinsam machen, immer die Erfahrung gemacht, dass das Thema Darm irgendwie ganz am Ende kommt.
Ja,
also wenn man alles gemacht hat und dann bleibt dann nichts mehr übrig und dann kommt man dann irgendwann mal, haben Sie eigentlich mal einen Darm bekommen?
Ja.
Sich wissen oder so, oder wissen Sie was darüber, wie das da funktioniert? Ne? Ja, ich habe ja keine Probleme.
Ja.
Also, das ist jetzt mein kleinstes Problem. Meine Probleme sind, ich kann nicht denken, mein Problem, ich bin die ganze Zeit erschöpft und ich bin ständig krank und habe überall Schmerzen.
Ne? Genau.
So, und das heißt, es wird alles gemacht und mit dem Blut alles gemessen, mit allem Kipapo, ja. Und dann wird das Thema mit der Darmregulation kommt dann ganz zum Schluss, wenn alles schon fertig
ist. Ja, genau.
Und ich würde es ganz gerne umdrehen.
Ja.
Ja? So, dass man sagt, okay, gucken wir es mal zuerst an, ja, weil es ganz natürlich der Fall ist,
ja.
Dass das im Endeffekt der Schlüssel ist zum Schloss, wo man quasi die Tür wieder öffnet,
wieder schließt ins Positive.
Richtig, ja, gut, weil es der Beginn der Regulation ist, die Aufnahme von Nährstoffen.
Ja, ne? Ganz genau.
Und dass das sauber funktioniert, dass ich das unterscheiden kann, was ist außen, was soll außen bleiben und was soll mich jetzt nicht belasten.
Hartmut, fass es nochmal zusammen, weil wir jetzt zum Ende kommen. Also ihr macht das ja als Show fix, wir werden das wiederholen,
ja.
Wir werden die einzelnen Sachen besprechen, wir werden neue Sachen einarbeiten, wenn sich die ergeben. Aber jetzt nochmal für die Zuschauer oder Zuhörer, je nachdem, welche Plattform, fass nochmal zusammen den Zusammenhang zwischen Darm, Post-Vac, Long-Covid, ME/CFS. Ganz kurz und so einfach wie möglich, dass es jeder versteht.
Okay, ich versuche es in einem Satz zusammenzufassen. Es kommt bei der durch die Dysbiose, ja, oder die einer Darmbarrierestörung zur Einschleusung von inflammatorischen Substanzen in den Körper.
Ja.
Dadurch wird die Inflammationslage im Körper allgemein gesteigert. Es gibt aber auch sehr spezielle und auch schon zum Teil sauber beschriebene direkte Wirkungszusammenhänge. Ja. Das Ganze wird aufrechterhalten dadurch, dass die Darmbarriere sich ab einem gewissen Punkt der Schädigung sehr schlecht und nur sehr langsam selbst heilen kann.
Und der Ausgangspunkt sind entweder die Viren oder die Spikes durch die Impfung.
Das kann man bestimmt nicht verallgemeinern,
so,
aber sie spielen auf jeden Fall eine große Rolle.
Mhm.
Also es gibt durchaus Patienten, die schwer Covid gehabt haben, die kein Problem haben mit der Darmbarrierestörung.
Ja. Ne?
Auch wenn das die Ausnahme ist.
Okay. Okay.
Aber das gibt es natürlich. Und es gibt natürlich auch Darmbarrierestörungen, die jetzt nicht unbedingt durch virale Erkrankungen getriggert worden sind. Ne? Also Darmbarrierestörungen können ganz, ganz vielfältige Ursachen haben. Und es hängt natürlich sehr, sehr stark von meiner Lebensweise ab, ne? Ob ich jetzt ein negativ förderndes Milieu habe oder eben nicht.
Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Man kann nochmal, wenn man eine Beweisführung möchte, es gibt also Völker, die wenig, sagen wir mal, wie heißt das, in der Kaufhalle, ich will jetzt gar nichts sagen, ich will jetzt niemanden diskriminieren, aber sagen wir mal, nicht so einkaufen wie wir, sondern eben kochen müssen, weil eben der nächste Supermarkt, irgendwie 3000 Kilometer.
Aber dann ist der Waldes um die Ecke.
Das gibt es ja heutzutage Gott sei Dank noch. Und die haben die bestimmte schlimme darmentzündliche Krankheiten, die lebensruinierend sind, haben die gar nicht. Haben die noch nie davon gehört.
So ist es.
So. Okay. Ist auch eine Art von Beweis.
So ist es, ja. Also das heißt, also quasi, also aufmerksam bin ich ja durch das Thema geworden, eigentlich, wenn ich es nochmal kurz abschließend sagen kann.
Ja.
Durch dieses spezielle Bakterium Akkermansia multifila,
ne? Ja.
Und habe dann Publikationen gelesen, wo ich gesehen habe, dass die gesamte Bandbreite, ja, unserer zivilisatorischen Krankheiten, die wir so kennen, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Parkinson, Hashimoto, was haben wir noch? Demenz, ja, lustigerweise Depressionen sowieso, ja. Autismus, ja. Dass die mit Akkermansia-Verlust, also zumindest mal korrelieren. Ist das jetzt immer, das ist Ursache oder ist die Wirkung? Ja, schwierig zu sagen in der Informationsmedizin, ja, weil ist da keine immer, nicht immer oder quasi nur schwer beschreibbare Ursache, die gibt es immer, ne?
Ja.
Aber auf jeden Fall können wir sie beschreiben.
Auch bei Herzinfarkt gab es jetzt neue Veröffentlichungen, auch die Kardiologen
sind aber dabei, ne?
Sind dabei und sagen, dass in der Masse vom Herzinfarkt, wenn man die rausnimmt, wenn man das aufbohrt oder so, werden Darm-Mikrobiom-Inhalte gefunden als Ursache. Zumindest da nachgewiesen im Herzinfarkt. Kann ich erst in dem Gewebe.
Aber da haben wir schon eine stärkere Schädigung. Ne? Also wenn da ganze Zellen reinkommen.
Ja, und das sind wieder das Endothel, was du gesagt hast. Also diese Schutzschichten, ob das in Schleim ist oder die glatte Schicht, wenn die geschädigt sind, geht alles schief.
Ja.
Ich bedanke mich.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.